Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Gemeinde. Das Thema für den heutigen Sonntag habe ich genannt: Was gibt's Neues bei Gott? Denn wenn etwas neu ist, dann ist das einfach faszinierend. Ich erinnere mich noch an meine Schulzeit. In der Regel sahen meine Schreibhefte und Mathematikhefte, je länger das Schuljahr ging, umso gruseliger aus. Von Seite zu Seite wurde mein Schriftbild schlechter. Im Kontrast dazu war es herrlich, wenn ein neues Schuljahr begann und alle Hefte so fein, sauber und säuberlich da lagen. Dann habe ich mir aber vorgenommen, Volkmar, von heute an schreibst du ordentlich. Ja, leider hat das immer bloß bis zur dritten Seite gereicht, dieser Vorsatz. Neues begeistert. Es ist so schön und so spannend. Etwas Neues hebt sich wohltuend von etwas Altem ab. Frauen wissen das, wenn sie Schuhe kaufen. Endlich paar neue Schuhe, paar neue Kleider. Männer freuen sich vielleicht über ein neues Handy, ein neues Auto. Und das erregt unsere Aufmerksamkeit und beflügelt unsere Erwartungen. Was kann das Ding? Welcher Hebel und welcher Schalter ist für was gedacht? Heute geht es aber nicht um Autos und Handys, sondern ich stelle heute in der Predigt, wie gesagt, die Frage: Was gibt's Neues bei Gott? Langjährige Christen werden denken, naja, das ist aber eine ganz schön saloppe Frage. Ziemt sich so etwas überhaupt? Außerdem ist das Christentum inzwischen über 2000 Jahre alt. Kann man da überhaupt noch Neues erwarten? Nun ist Gott wahrlich nicht mit einem neuen Handy oder Auto zu vergleichen. Das zeigt sich schon darin, dass es 2000 Jahre nicht gelang, das Christentum tot zu kriegen. Irgendetwas muss ja immer mal wieder neu geworden sein, wenn heute immer noch Menschen sich vom Christsein begeistern lassen. Aber was ist das Geheimnis ständiger Erneuerung? Dieser Frage wollen wir heute mal nachgehen. Und um das zu klären, möchte ich geschichtlich ziemlich weit zurückgehen, und zwar 2600 Jahre zurück etwa. Da findet sich in der Bibel ein Text, der im Buch des Propheten Jesaja zu finden ist. Und dort heißt es folgendermaßen: Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben. Deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen, lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich kennen, alle, vom Kleinsten bis hin zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Ja, in diesem Bibeltext ist die Rede von einem neuen Bund. Vielleicht denken manche, naja, was hat jetzt dieser Text mit mir zu tun? Ich muss zugeben, vordergründig zuerst einmal gar nichts. Aber bei genauerem Hinschauen schon. Und wer Erfahrungen im Bibellesen hat, der weiß, genaueres Hinschauen lohnt sich tatsächlich. Zuerst einmal, wer meint, die Bibel sei ein Buch, das nur von längst vergangenen Zeiten spricht, der irrt. Auch Texte bei den Propheten des Alten Testaments sprechen nämlich auch von Ereignissen, die sich erst noch in der Zukunft ereignen werden. Unser Bibeltext enthält nämlich beides. Zum einen erwähnt er einen früheren Bund, den Gott zwischen sich und dem Volk Israel schloss. Wir erinnern uns, den ersten Bund, schloss Gott mit Mose und dem Volk Israel am Berg Sinai. Mose erhielt auf dem Berg die zwei Gebotstafeln. In diesem Zusammenhang lesen wir in 2. Mose 19, Verse 4 bis 6. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Damals am Berg Sinai war das Volk natürlich zuerst mal total begeistert. Ja, etwas Neues, eine neue Gemeinschaft mit Gott. Sie willigten freudig in diesen Bund ein und versprachen Gott treu zu sein und ihn zu lieben. Doch das hielt nicht lange, wie es eben immer so ist. Zuerst man begeistert, dann gewöhnt man sich dran und dann wird es langweilig. Sie vernachlässigten zunehmend diesen Bund, so wie ich die Schrift in meinem Schulheft. Andere Ideen, andere Götter wurden irgendwie cooler. In unserem Predigttext heißt es in dem Zusammenhang: Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Ich glaube, das Alte Testament wäre viel, viel, viel dünner, wenn Gott nicht so lange um sein Volk gerungen hätte, um diesen Bund gerungen hätte. Oft lesen wir, wie das Volk sich wieder entschuldigt hat, zurückgekommen ist, dann hat es sich wieder von Gott entfernt und das mehrmals hin und her. Es gab Könige, die gehorchten Gott, es gab Könige, die waren ungehorsam und all diese Geschichten finden sich im Alten Testament. In Jeremia 31,20 lesen wir, wie liebevoll Gottes Ringen und Werben um sein Volk Israel war. Da heißt es: Ist nicht Israel mein treuer Sohn und mein geliebtes Kind? Denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Und so hat sich Gott entschlossen, er will einen neuen Bund mit Israel schließen. Um die Ankündigung dieses neuen Bundes geht es nun auch in unserem Predigttext. Ich möchte nochmal vorlesen: Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz erfüllen oder füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keinen seinen Bruder ermahnen, lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich kennen, alle vom Kleinsten bis hin zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Das Neue an diesem Bund ist: Gott will nicht mehr auf zwei Steintafeln schreiben, sondern er möchte direkt ins Herz hineinschreiben. Denn dieser Bund soll keine Verstandesangelegenheit mehr sein, sondern eine Herzensangelegenheit. Wann wird nun Gott diesen Bund mit Israel schließen? Ist das vielleicht schon geschehen? Nein. Viele Juden leben immer noch auf der Grundlage des alten Bundes. Ja, fromme Juden beschäftigen sich zwar täglich mit dem Gesetz Gottes. Sie kennen es auswendig in ihrem Kopf. Sie beten auch jeden Tag. Manchmal, wenn man an die Klagemauer geht, dann sieht man, wie die frommen Juden dort inniglich beten. Aber das Problem ist, ihnen fehlt die lebendige Herzensbeziehung zu Gott, die innige Bindung zu ihm. Und nun spricht unsere Bibelstelle davon: Es wird der Tag kommen, an dem der Herr in diese lebendige Herzensbindung oder Herzensbeziehung investieren wird, ihnen diese schenken wird. Was Jeremia hier prophetisch vorhersagt, wird dann geschehen, wenn Jesus wiederkommen wird und sein tausendjähriges Reich aufrichten wird. Da lesen wir dazu in der Offenbarung 1, Vers 7 zum Beispiel: Dann werden sie erkennen, dass der, den sie ans Kreuz geliefert hatten, der wahre Messias ist. Und dann wird Gott ihre Herzen erfüllen oder füllen mit seinem heiligen Willen und ihn direkt in ihre Herzen schreiben. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich glaube, dass wir, die wir aus den Heidenvölkern, sogenannten Heidenvölkern kommen, wenig Erfolg haben würden, wenn wir uns vornehmen würden, das jüdische Volk evangelisieren zu wollen. Allerdings möchte ich einschränkend sagen, auch jüdischen Menschen gegenüber sind wir es schuldig, wenn es dran ist, respektvoll zu bezeugen, woran wir glauben. Denn ich kenne auch jüdische Menschen, denen Gott durch den Einfluss nichtjüdischer, christlicher Gemeinden zum Glauben an den Messias verholfen hat. Und sie das auch bekennen. Aber aller aktionistischer Fanatismus wäre da wirklich fehl am Platze und würde viel zerstören. Die Bibel sagt uns klipp und klar, Gott selber wird das Volk Israel erwecken. Und zwar dann, wenn die Stunde da ist. Allerdings möchte ich auch erwähnen, dass es auch heute schon in Israel messianische Gemeinden gibt. Gemeinden, die sich zusammensetzen aus jüdischen Menschen, die zum Glauben an den Messias Jesus gekommen sind. In erster Linie ist unser Predigttext also eine wunderbare Verheißung für das Volk Israel. Und die sich dann eben in beschriebener Zukunft erfüllen wird. Nun müssen wir fragen, was hat das nun wirklich mit uns zu tun, die wir weiterhin nicht aus dem Volk der Juden stammen? Oder haben wir es hier vielleicht mit einer verfehlten Predigttextauswahl zu tun? Mitnichten. Denn jetzt wird es für uns spannend. So spannend, wie es die Apostel nach dem ersten Pfingsttag erlebten. Wir müssen wissen, vor allem ein Apostel Petrus und auch ein Apostel Paulus waren anfangs verdattert, als sie erlebten, wie unter ihrer Predigt vor ihren Augen auf einmal Menschen aus den Heidenvölkern zum Glauben an Jesus Christus fanden. Damit hatten sie wirklich nicht gerechnet. In der Apostelgeschichte Kapitel 2 wird uns das berichtet, wie unter der Predigt des Petrus neben Juden auf einmal auch Menschen aus allen Herren Ländern zum Glauben fanden. Diese denkwürdige Predigt, die uns im Wortlaut überliefert ist, hörten auch viele Ausländer in Jerusalem, weil gerade das jüdische Schautfest gefeiert wurde. Ein Fest, bei dem sich auch viele Menschen aus den heidnischen Völkern ansagten, und dass eben neben den Juden ebenfalls Heiden mit dem Heiligen Geist beschenkt wurden, das überraschte die Apostel total. Aber dann war für sie klar, nun müssen wir auch den Heidenvölkern das Evangelium von der Erlösungstat Jesu verkündigen. Infolge dieser Arbeit der Apostel, bildeten sich christliche Gemeinden auch außerhalb Israels mit Menschen, die eben aus den unterschiedlichsten Völkern stammten. Diesen Christen und Gemeinden hat Gott bis heute das geschenkt, was im Jeremia-Text im Hinblick auf Israel beschrieben ist. Und deshalb ist dieser Text auch für uns Christen interessant. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seinen Freund belehren und keiner seinen Bruder ermahnen, lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich erkennen oder kennen, alle vom Kleinsten bis hin zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Diese Gemeinschaft, die wir mit Gott leben dürfen, hat Gott zu einer Herzensangelegenheit gemacht. Deshalb heißt es auch nach der Predigt des Petrus zu Pfingsten, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Deswegen ist das Christentum streng genommen auch keine Religion. Es ist vielmehr ein Herzensbund. Denn genau das, was wir bei Jeremia lesen, ist jedem Christen, der sich in enger Beziehung zu Jesus hält, geschenkt. In der nächsten Woche feiern wir ja Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in jedem Christen, in jedem, der Jesus Christus als seinen Herrn nennt. Und er, der Heilige Geist, ist es, der uns täglich im Glauben erneuert. Er ist es, der die Erneuerung schafft. Paulus selbst sagt das so schön im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Was erneuert denn der Heilige Geist in uns? Im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 2, Vers 23 heißt es: Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Der Heilige Geist schult sozusagen unser Herz. Er schließt uns das Verständnis für das Wort Gottes, die Bibel, auf. Deswegen, wenn jemand zum Glauben kommt, wird er spüren, wird er merken, wie er auf einmal die Bibel verstehen lernt. Es ist dem Christen möglich, durch den Heiligen Geist die Bibel zu verstehen. Immer wieder und immer wieder, wenn ich sie lese. Immer tiefer und immer tiefer. Wir lernen von ihm, von dem Heiligen Geist, was der Wille Gottes ist. Von daher wissen Christen auch tief in ihrem Herzen genau und ganz genau, was gut und was richtig ist. Aus dieser Erkenntnis heraus hat Martin Luther vom Priestertum aller Gläubigen gesprochen. Martin Luther war tief davon überzeugt, dass jeder Christ, egal, ob er gebildet war oder nicht gebildet war, durch den Heiligen Geist vollkommen das Evangelium verstehen kann. Es gibt heute eine Strömung in der Kirche, die meint, die Bibel sei nur durch die universitäre Theologie recht verständlich. Man braucht es, die Theologie quasi als unerlässliche Mittlerin, um die Bibel richtig zu verstehen. Dem muss aber entschieden widersprochen werden, weil sich dieses Denken nicht mit dem Zeugnis der Bibel deckt. Der Theologie muss ausschließlich der Platz einer Dienerin in der christlichen Gemeinde zugewiesen sein. Das ist der Grund, warum wir auch als landeskirchliche Gemeinschaft, hier auch in Burgdorf, Menschen motivieren, auch die keine theologische Ausbildung haben, auch bei uns zu predigen. Im Übrigen fällt in den Paulusbriefen auf, wie wenig Paulus davon spricht, andere belehren zu wollen. Sondern er versteht seine Briefe als Erinnerungsschreiben. Paulus wollte die Christen in erster Linie erinnern. Belehren geschieht in der christlichen Gemeinde durch den Heiligen Geist. Erinnern durch die Predigt. Somit ist die Predigt ein Erinnerungsdienst. Es gibt in der Gemeinde auch keine Belehrer und keine Belehrten. Das ist ein großer Unterschied und entspricht dem Willen Gottes für die Gemeinde, wie er es auch für die Zeit bestimmt hat, wenn das jüdische Volk einmal durch Gottes Geist erweckt wird. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen, lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich kennen, alle, vom Kleinsten bis hin zum Größten, spricht der Herr. In der Gemeinde Jesus soll das Wirklichkeit sein. Voraussetzung allerdings ist, dass jeder Christ, egal ob klein oder groß, eine intensive und lebendige Beziehung zu Jesus Christus pflegt. täglich die Gnade der Vergebung der Sünden in Anspruch nimmt und unter dem Einfluss des Heiligen Geistes sich regelmäßig mit dem Wort Gottes der Bibel beschäftigt. Dann erleben wir wirklich täglich eine wunderbare Erneuerung unseres Denkens, wirkliche Erfrischung im Glauben. Dann können wir uns auch aneinander freuen, auch in der Gemeinde, und bekommen ein gutes Fundament, um uns gegenseitig im Glauben zu erinnern und zu ermutigen. Auch das soll in der Gemeinde geschehen. Dazu ist Gemeinde da, dass wir uns gegenseitig erinnern und ermutigen, damit wir auf dem Weg bleiben, miteinander. Das ist Erneuerung, die uns Gott schenken will. Darin liegt das Geheimnis auch, warum es schon 2000 Jahre die Christen gibt. Weil sie das Neue, das Prickelnde im Glauben nicht aus sich selbst herauspressen müssen. Nein, der Heilige Geist erneuert uns immer wieder. Ich muss mich nicht am Riemen reißen in dem Sinne, dass ich sage, ich muss es selber tun. Der Heilige Geist tut es. Nach außen hin wirkt das oft unspektakulär. Aber dem Heiligen Geist geht es nicht um ein Spektakel, sondern um rettende Nachhaltigkeit. In diesem Sinne gibt es jeden Tag etwas Neues bei Gott. Und damit segne uns unser himmlischer Vater auch in der kommenden Woche. Amen.